Hallo und herzlich willkommen bei Zebras und Unicorns, der Podcast für alle, die etwas auf dieser Welt weiterbringen wollen. Mein Name ist Jakob Steinschaden und gemeinsam mit Sarah Grasl bringe ich euch auch dieses Jahr jede Woche die spannendsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Tech, Startups und Sustainability vors Mikrofon. Die Schulen sind im Lockdown, Distance Learning ist angesagt und dazu wollen wir heute mit einem ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet des E-Learning sprechen. Doch bevor es losgeht, hören wir noch eine Botschaft unseres Werbepartners.
Was macht das perfekte Fahrerlebnis aus? Hocheffiziente Motoren? Innovative Mild-Hybrid-Technologie? Ein Elektroantrieb? All das und mehr. Ein einzigartiges Fahrgefühl, das begeistert. Die neuen Mazda-Modelle. Jetzt mit 1.000 Euro Online-Bonus. Fordern Sie jetzt ein Angebot an oder buchen Sie eine Probefahrt auf Mazda.at und profitieren Sie von unserem Online-Bonus. Mit 1.000 Euro zusätzlich zu anderen Angeboten sparen Sie damit bis zu 6.900 Euro beim Mazda-Modell Ihrer Wahl. Jetzt auf mazda.at.
Und jetzt begrüße ich Felix Oswald, den CEO und Mitgründer des Wiener Startups GoStudent im Podcast. Hallo Felix.
Hallo Jakob. Freut mich.
Freut mich, dass du bei uns zu Gast bist bei Zebras und Unicorns. Du bist ja unseren Zuhörern möglicherweise schon bekannt, eben als Gründer eines der spannendsten Startups aus Österreich. Ihr habt klein begonnen als WhatsApp-Service für Schüler und seid über die Jahre zu einem Unternehmen gewachsen, was mittlerweile, glaube ich, mehr als 150 Mitarbeiter hat und 2020 Investments von mehr als 10 Millionen Euro an Bord geholt hat. Und das neue Motto von euch lautet Building the Number One Global School. Felix, was kann man darunter verstehen? Wie baut ihr die tollste, beste Schule der Welt?
Ja, du hast das richtig gesagt. Wir haben als WhatsApp-Service begonnen und sind in den letzten 5 Jahren wirklich rasant gewachsen und stehen mittlerweile sehr, sehr stabil da. Was wir gemerkt haben, eines der fundamentalsten Probleme im Bildungsbereich ist der schlechte Zugang zu Top-Lehrern. Also Schüler auf der ganzen Welt stehen vor dem gleichen Problem, dass sie oft nicht Zugang zu richtig spitzen Lehrkräften bekommen. Und das meinen wir, wenn wir von einer globalen Schule sprechen. Wir wollen diese Lücke füllen. Wir wollen Schüler im Alter von 6 bis 19 mit Weltklasse-Lehrer aktuell im Einzelunterricht zusammenbringen und langfristig dabei unterstützen.
Wir haben es schon gerade gesagt, GoStudent hat sich über die Jahre ja stark gewandelt. Am Anfang war es eben so ein WhatsApp-Chat, da hatten Schüler die Möglichkeit, mit Tutoren die Hausaufgaben durchzugehen. Heute ist es wirklich so ein Video-Live-Chat, Video-Streaming-Lösung, wo ich Nachhilfelehrer aus vielen verschiedenen Bereichen für mein Kind, für einen Schüler finden kann. Wie hast du diesen Wandel erlebt von so einem kleinen WhatsApp-Ding hin zu so einer großen Firma? Du als Chef musst das ja alles vorantreiben. Wie geht's dir damit?
Ja, es war jeder Tag eigentlich, auch heute noch, ist einfach ein unfassbarer Tag mit einer steilen Lernkurve. Wir haben damals 3 Jahre lang vom Start des WhatsApp-Service Mitte 2015, Anfang 2016 bis 2019 eigentlich, hatten wir den Fokus immer direkt auf den Schülern. Und wir haben in dieser Phase ganz, ganz viel ausprobiert. Wir hatten Flatrate-Modelle, Subscription-Modelle, Pay-as-you-go-Modelle. Wir haben ganz viele verschiedene Business- und Geschäftsmodelle ausprobiert, bis wir dann am Ende des Tages unser Modell heute gefunden haben, das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, das beschreibt das auch ganz gut. Ich bin überzeugt davon, wenn man dranbleibt, wenn man an das Problem glaubt, das man lösen möchte, wenn man weiß, dass das ein großes, signifikantes Problem ist, dann muss man einfach echt dranbleiben und man muss sich reinhängen, reinbeißen und dann findet man auch eine gute Lösung, die skalierbar ist.
Wie hast eigentlich du deine eigene Schulzeit erlebt? Warst du ein guter Schüler oder warst du einer, der angefressen war und sich gedacht hat, um Gottes Willen, ich hätte doch viel lieber viel bessere Lehrer?
Nein, also ich hatte zum Beispiel den Wolfgang, den weiß ich noch sehr, sehr gut, ein Geschichte- und Lateinlehrer. Der hat diese Fähigkeit besessen in einer Klasse von 25 Schülern und unsere Schulklasse war wirklich auch keine leichte zum Unterrichten. Der hat es geschafft, sich dorthin zu stellen und einen Geschichteunterricht abzuliefern, wo ausnahmslos jeder, auch jeder Schüler, der nicht zur Geschichte interessiert ist, trotzdem begeistert dem Wolfgang zugehört hat. Also das war schon sehr prägend und das hat mir auch gezeigt, dass das kann einen starken Einfluss auf junge Menschen ausüben. Ich persönlich, ich habe die Schulzeit, das Lustigste an der Schulzeit war eigentlich der soziale Austausch. Der Austausch mit den Freunden, mit den anderen Leuten. Ich glaube, das ist das, was auch eine Schulzeit sehr prägend gestaltet. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Naja, das Thema soziale Interaktion, das will ich nachher nochmal ansprechen. Zuerst will ich noch auf die Covid-Pandemie zu sprechen kommen, in der wir immer noch leider stecken. Es wird irgendwie absehbar besser mit den Impfungen, aber trotzdem ist immer noch Distance Learning angesagt und die Corona-Pandemie gilt ja so als Beschleuniger dieser Digitalisierung. Jetzt wird viel über E-Learning, Distance Learning, verschiedene digitale Tools gesprochen, aber aus deiner Sicht, sind wir da jetzt schon einen Schritt weiter gekommen oder kämpfen wir uns immer noch mit den Anfängen dieser Digitalisierung im Bildungsbereich ab? Wie siehst du das?
Ja, also im Bildungsbereich hatten wir das auch schon vor Corona. Das ist ein Bereich gewesen, der sehr resistent gegenüber Digitalisierung gestanden ist. Zumal liegt das auch an der Fragmentierung im Markt. Also man muss sich vorstellen, allein in einem Land wie Deutschland gibt es in allen 16 Bundesländern sogar verschiedene Lehrpläne. Die Entscheidungshoheit, welche Systeme verwendet werden, welche Kommunikationstools verwendet werden, werden auch nicht zentral entschieden, sondern kann jeder für sich selbst entscheiden. Also es gibt im digitalen Bereich in der Bildung einfach aufgrund dieser extremen Fragmentierung im Markt auch keine großen einheitlichen Lösungen, die flächendeckend zur Anwendung kommen. Das ist etwas, ich glaube, da war jetzt Corona und die Pandemie, in der wir uns immer noch befinden, sicher auch ein Weckruf, ja, der gezeigt hat, man muss in dem Bereich einfach etwas voranbringen, sonst wird man mittelfristig den Zug ganz verpassen auf globaler Ebene. Also ich hoffe, dass es für viele auch auf politischer Ebene ein Weckruf ist und hier den Mut zu haben, neue Dinge auszuprobieren und diese Sache nicht weiter zu verschlafen.
Ja, den Eindruck habe ich auch, dass wir noch lange nicht dort sind, wo wir sein könnten. Ihr bei GoStudent, ihr habt euch ja dafür entschieden, nicht die Schulen, also die staatlichen Bildungseinrichtungen als Kunden anzugehen, sondern den Privatbildungsmarkt. Das ist ja eine vermutlich bewusste Entscheidung, dass das eine leichter ist als das andere, oder?
Absolut. Also nur um ein paar Größenordnungen zu verstehen. In Europa wird circa 1.000 Milliarden Euro jedes Jahr für Bildung ausgegeben. Also 4% des Bruttoinlandsprodukts wird im Schnitt ausgegeben. Von diesen 1.000 Milliarden Euro kommen circa 20%, also 200 Milliarden, kommen von privaten Haushalten. Die verbleibenden 800 Milliarden werden vom Staat beziehungsweise indirekt natürlich vom Steuerzahler gezahlt. Das heißt, es gibt einen privaten Bildungsmarkt in Europa in einer Größenordnung von 200 Milliarden. Das ist gigantisch und wie ich vorhin schon angesprochen habe, die Fragmentierung in dem Markt ist enorm. Also die eines der größten privaten Bildungsfirmen, ein französisches Unternehmen, vergleichbar wie Lernquadrat in Österreich, das kennen wahrscheinlich einige, die machen 150 Millionen Außenumsatz im Jahr. In einem Markt, der aber gigantisch viel, viel größer ist. Das heißt, da haben wir einfach gesehen, da gibt es eine ganz, ganz große, signifikante Lücke, die man füllen kann und hier eine länderübergreifende große Firma aufbauen kann. Das ist das, warum wir uns hier für den Weg entschieden haben.
Du hast es gerade gesagt, länderübergreifende Firma. Du sprichst nicht von Österreich oder vom deutschsprachigen Markt oder von Deutschland, du sprichst von Europa. Ihr habt, wie erwähnt, 2020 viel Geld von Investoren bekommen und jetzt geht es wahrscheinlich stark um die internationale Expansion. Was gibt es denn da für News? Wie weit seid ihr mit der Internationalisierung?
Ja, aus dem Aspekt war das Jahr 2020 wirklich super spannend. Wir haben im August 2020 mit der Expansion nach Frankreich begonnen. Frankreich bewusst deswegen, weil Frankreich der größte Markt für Nachhilfe für privaten Unterricht in Europa ist, mit rund 8 Milliarden jährlich, die dort ausgegeben werden. und eben auch einer extremen Fragmentierung, besteht aus einem großen Schwarzmarkt und sonst vielen kleinen lokalen Playern. Und wir sind mit dem Wachstum bisher wirklich sehr, sehr zufrieden. Also wir hatten bereits nach 6 Monaten Ergebnisse, für die wir im deutschsprachigen Raum fast 1,5 Jahre gebraucht haben. Also dieses Playbook, das wir jetzt hier entworfen haben, mit dem wir in andere Länder gehen können und dort skalieren können, das hat sich auf jeden Fall bewährt gezeigt und zeigt, dass wir da am richtigen Kurs sind.
Nach Frankreich gab es ja dann, glaube ich, auch Bestrebungen oder erste Schritte in Spanien. Welche anderen Länder werden noch dazu kommen?
Genau, nach Frankreich haben wir dann Ende 2020 in Spanien begonnen. Wir sind aktuell dabei, Großbritannien auch zu starten, seit Anfang Januar. Dann geht es weiter nach Italien, die Niederlanden und Griechenland steht jetzt an für das erste halbe Jahr 2021.
Okay, super. Da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. So ein Wachstum braucht doch das entsprechende Personal, um das auch bewältigen zu können. Und ihr wollt ja, glaube ich, im ersten Halbjahr 2021 100 neue Leute bei euch in der Firma aufnehmen, also zusätzlich 100 Leute zu den bestehenden 160. Das ist ja ein enormes Wachstum in ganz kurzer Zeit. Wie wollt ihr das bewältigen? Die ganzen Mitarbeiter, die muss man ja einschulen und einen Computer hinstellen und alles. Wie macht ihr das?
Ja, ich glaube, so wie es aktuell aussieht, werden die 100 sogar erst nur in den ersten 2 bis 3 Monaten eingestellt werden, also noch deutlich schneller als in den ersten 6 Monaten. Naja, es geht für so ein schnelles Wachstum, besonders auch auf Mitarbeiterseite, braucht es gute Prozesse. Es braucht in erster Linie einfach mal gute Leute, ein starkes Team, auch hier in der Firma, die diesen Prozess vorantreiben. Wir haben im HR-Team im Jahr 2020 ein mittlerweile wirklich sehr, sehr starkes Team aufgebaut. Wir haben mittlerweile auch gut funktionierende Prozesse, um überhaupt so viele Bewerbungen auch bearbeiten zu können, Mitarbeiter einschulen zu können und den Prozess loszutreten. Was wir hier zum Beispiel sehr stark machen, da können wir auch profitieren von den internationalen Investoren, die bei uns investiert haben, dass die uns mit Firmen verbinden, die in der Vergangenheit so ein Wachstum schon bewältigt haben. Und mit denen tauschen wir uns dann aus, um zu verstehen, was für Fehler haben die gemacht, was haben die besonders gut gemacht und was können wir für unseren eigenen Prozess dafür verwenden.
Alles klar, okay. Das gebührt sich für ein Edutech natürlich, dass man auch gewillt ist, selbst zu lernen. Klare Sache eigentlich. Okay, spannend, ja. Bleiben wir noch ganz kurz bei der digitalen Schule, um es den Hörern auch vielleicht noch etwas verständlicher zu machen. Das heißt, diese 200, 250 Leute, die da bald bei euch sitzen, das sind ja nicht selber Lehrer, sondern die sind ja eher dazu da, um einen Online-Marktplatz zu betreiben. Und die Lehrer, die Tutoren, die sitzen ja irgendwo da draußen und finden über eure Plattform, über eure Apps zu ihren Schülern. Aber erzähl uns mal, wie funktioniert das in der Praxis? Wie benutze ich GoStudent?
In der Praxis funktioniert das so, es sind auch in fast allen Fällen sind es die Eltern, die nach Nachhilfeunterricht beziehungsweise nach privaten Lehrern für die Kinder suchen. Die machen das dann entweder über eine Google-Suchanfrage oder die werden auf eine Werbeanzeige bei uns bei Facebook aufmerksam oder vielleicht haben sie auch schon von anderen Eltern gehört, die GoStudent verwenden. Eltern kommen auf unsere Plattform, stellen eine Anfrage und was wir dann machen, wir haben Account Manager bei uns in der Firma, die rufen die Eltern an. Also es gibt ein wirkliches persönliches Telefongespräch, das stattfindet, bei dem wir im ersten Schritt versuchen zu verstehen, wo hat das Kind aktuell Schwierigkeiten, wie lange braucht das Kind denn schon Unterstützung, hat das Kind schon einmal Unterricht davor in Anspruch genommen, gibt es vielleicht abgesehen von Mathematik noch andere Fächer, was ist die Erwartungshaltung? Und nachdem wir diese Diagnose erstellt haben, suchen wir, der Account Manager trifft dann die Endentscheidung, welcher Lehrer zum Zug kommt, verbindet den Lehrer mit dem Schüler in einer ersten kostenlosen Probestunde. Nach dieser kostenlosen Probestunde wird dann nach Rücksprache mit dem Lehrer eine individuell zugeschnittene Mitgliedschaft mit dem Kunden abgeschlossen.
Diese Mitgliedschaft, die hat einen monatlichen Preis, vermute ich jetzt mal, so wie man auch einen Nachhilfelehrer früher bezahlt hat. Und um das Geschäftsmodell vielleicht ein bisschen zu erklären. Das heißt, die Eltern zahlen für diesen Nachhilfelehrer einen Preis und GoStudent und dieser Tutor, ihr teilt euch das in einer bestimmten Art und Weise. Ist das richtig?
Genau, also bei uns können Eltern auswählen zwischen 4 Einheiten im Monat und 16 Einheiten im Monat. Wir schauen uns das immer in jedem Fall auch individuell an, wie viele Einheiten werden pro Monat benötigt. Und natürlich auch, wie viel Kapazität hat die Lehrkraft. Und dann kann der Unterricht schon losgehen. Wir haben auch sehr viele Kunden, die starten zum Beispiel mit Mathematik, mit, ich sage jetzt zum Beispiel, 8 Einheiten im Monat, also 2 Einheiten pro Woche. Und dann gibt es zusätzlich noch einen Englischlehrer, den man für eine Einheit in der Woche zusätzlich in Anspruch nimmt. Dann kommt man auf 12 Einheiten insgesamt pro Monat. Je mehr Einheiten pro Monat verwendet werden und je länger die Mitgliedschaft ist, die man auswählt, desto geringer dann der Einheitspreis für die Einheit. Und mit dem Lehrer, genau, gibt es dann einen Split, der aufgeteilt wird. Lehrer können bei uns aber mehr Geld verdienen, je mehr Einheiten sie auch mit einem Kunden durchführen und je länger sie dabei sind.
Ich habe es eingangs schon gesagt, euer Ziel ist es ja, die Nummer 1 Schule dieses Planeten zu werden. Jetzt geht es derzeit noch stark um Nachhilfe, also das, was am Nachmittag passiert. Aber ist es eigentlich euer Ziel, dass ihr mal so eine wirklich vollumfängliche Schule seid, wo man einfach seine Ausbildung machen kann?
Ich glaube, es spricht grundsätzlich nichts dagegen. Wir haben jetzt einen ganz klaren Fokus auf den Nachhilfemarkt. Der Nachhilfemarkt ist wie vorhin erwähnt, ist allein in Europa ein 30-Milliarden-Markt, super fragmentiert. Ich bin der Überzeugung, wenn wir hier eine gute Arbeit leisten, unseren Service kontinuierlich verbessern, für die Eltern, für die Lehrer und für die Schüler einfach den Service wirklich auf ein absolutes Spitzenniveau bringen und das Ganze auch weiterhin leistbar ist, dann können wir hier der größte Player werden. Und das Spannende ist, in diesem Consumer-Markt bekommt man auch direkt Feedback. Wir sehen direkt und nämlich sogar länderübergreifend, sprachenübergreifend sehen wir, wo haben Schüler Probleme, wo haben Eltern Probleme, wo haben Lehrer Probleme. Und dieses Know-how irgendwann später zu verwenden und selber physische Schulen zu bauen, warum nicht? Ja? Mal schauen, was die Zukunft noch bringen wird.
Ja, das wird auf jeden Fall ein spannender nächster Schritt, sollte es dazu kommen. Du hast das vorher auch schon angesprochen, wie du über deine eigene Schulzeit gesprochen hast, dass dir da ja eigentlich am wichtigsten war, diese soziale Interaktion. Wenn ich mich an meine eigene Schulzeit zurückerinnere, dann war so der Gang, der Pausenhof, da hat sich ja irgendwie so das soziale Leben abgespielt. Ne? Da ist man heimlich rauchen gegangen, da hat man gerauft, da hat man sich das erste Mal verliebt, da hat man seine Freunde gefunden, die man jetzt noch hat. Und in der digitalen Schule, jetzt bei dem Distance Learning, da fällt ja dieser soziale Aspekt ja komplett weg. Was denkst du darüber? Müssen die Schüler möglichst schnell wieder in die physische Schule zurück?
Ja, absolut. Also ich halte es für einen eklatanten Fehler, Schulen über so lange Zeitperioden geschlossen zu halten. Und genau aus dem Grund, den du auch erwähnt hast, in der Schule geht es einerseits natürlich um Wissensvermittlung und Inspirationsvermittlung von Lehrern. Andererseits geht es aber auch darum, eine Schule für das spätere Leben zu sein und in eine Klasse zu kommen mit 20, 30 Schülern, die alle verschiedenste Hintergründe haben, verschiedenste Charaktere sind, verschiedene Hobbys haben. Manche sind verhaltensauffällig, manche sind nicht verhaltensauffällig, manche sind schüchtern. In so einer Gruppe sich zurechtzufinden, das ist ja die beste Schule eigentlich für dein späteres Leben. Das hast du auch, wenn du in eine Ausbildung gehst, das hast du, wenn du in einer Firma, in einem Betrieb zum Arbeiten beginnst, ist es genau das Gleiche. Du kommst in eine Gruppe von Menschen, die alle anders, alle verschieden sind und du musst trotzdem deinen Platz finden und schauen, wie du hier deinen Beitrag leisten kannst. Also Schüler hier diesen sozialen Austausch zu nehmen, ist glaube ich, mittelfristig, langfristig ein großes Problem. Ja.
Das heißt, du bist zwar in einem EduTech und digital über alles, aber irgendwo gibt es auch Grenzen, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, also besonders dieser soziale Austausch, der Unterricht kann gerne virtuell stattfinden. Und ich habe auch in meinem letzten Besuch in China, ich bin ein großer Fan von dem Two-Teacher-Modell, da werden dann in einer physischen Schulklasse per Livestream die besten Lehrer des Landes parallel in mehrere Klassen geschalten. Also da kann dann zum Beispiel jemand wie der Wolfgang, mein Geschichtelehrer, kann dann nicht nur meine Schulklasse unterrichten, sondern unterrichtet parallel 30 Schulklassen. Dieses Konzept finde ich unfassbar spannend und absolut zukunftstragend. Aber es findet trotzdem noch in einer physischen Schulklasse statt. Und genau wie du gesagt hast, da gibt's die Pause, da gibt's auch Reibereien untereinander, da gibt's einfach einen Austausch, der ist absolut notwendig.
Naja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Konzept, was du da aus China berichtest. Da muss ich mal mich auch näher informieren. Das klingt ziemlich cool. Aber bleiben wir bei GoStudent und den Zukunftsaussichten und den Zukunftsplänen. Denn du hast ja auch kürzlich in einer Presseaussendung, kann ich mich erinnern, das Ziel formuliert, mit GoStudent das nächste Unicorn Österreichs schaffen zu wollen. Jetzt heißt dieser Podcast Zebras und Unicorns. Deswegen die Frage an dich, warum ist es eigentlich so ein begehrtes Ziel von Gründern, ein Unicorn zu schaffen? Also eine Firma, die von Investoren mit mehr als einer Milliarde Dollar oder Euro bewertet wird. Warum ist das so attraktiv?
Naja, ich glaube, die meisten Gründer, die das erreicht haben oder die solche Firmen aufgebaut haben, haben diese Firmen nicht aufgebaut, weil sie das Ziel hatten, ein Unicorn aufzubauen, sondern man muss besessen davon sein, dass man ein Problem löst und so viele Menschen oder Firmen wie nur möglich davon begeistern kann, diesen Service zu nutzen. Und es ist dann, glaube ich, auch eine Bestätigung, dass man am richtigen Weg ist, wenn Firmen solche Bewertungen einnehmen und mit dem zusätzlichen Kapital einfach die Marktposition noch schneller ausgebaut werden kann. Für uns ist es wirklich, wir sind besessen davon, dass wir die beste Lernerfahrung an Eltern, an Schüler, an Lehrer vermitteln können. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben auch investorenseitig da eine große Unterstützung. Es gibt sehr, sehr viel Interesse am Markt. Mal schauen, wo die Reise hingeht.
Also GoStudent vielleicht mal das nächste Unicorn aus Österreich. Das wäre natürlich eine tolle Sache. Was müsst ihr auf dem Weg noch schaffen, um so ein Unicorn zu werden?
Die zwei großen Themen, mit denen wir uns jetzt auch in dem Jahr auseinandersetzen, ist natürlich einerseits, dass die Skalierung in andere Länder, dass die reibungslos vonstatten geht und dass das Playbook, das wir entworfen haben für Frankreich, für Spanien, dass wir das universal anwenden können. Das zweite Thema wird sein, dass man in den Kernmärkten, also besonders in Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz, dass wir dort auch weiterhin stark wachsen können. Und dass das Wachstum jetzt nicht nur von anderen Ländern kommt, sondern auch weiterhin stark getragen wird von den Bestandsmärkten. Und dann das dritte Thema ist natürlich die Kundenzufriedenheit und dass man es schafft, dass die Kunden so lange wie möglich auch am Ball bleiben. Also sowohl die Lehrer natürlich lange dabei bleiben, als auch die Kunden lange dabei bleiben. Wenn wir diese drei Themen gut abbilden können und gut weiter voranpushen können, dann bin ich der festen Überzeugung, dann können wir zum absolut stärksten Player in dieser Industrie da in der westlichen Welt werden.
Naja, super. Zukunftsaussichten, große, große Pläne, das ist ziemlich spannend. Eine letzte Frage noch. Wir haben es auch schon mal angesprochen, die Covid-Pandemie ist nicht vorbei. Ich fand es ja sehr beeindruckend, dass ihr mitten in so einer entstehenden Wirtschaftskrise sagt, wir stellen 100 neue Leute an. Das ist ja wirklich außergewöhnlich. Was ist deine Prognose wirtschaftlich? Wie wird es euch gehen? Wie wird es anderen Startups in dieser Krise gehen? Wie schaut es da aus?
Meine persönliche Einschätzung ist es, dass jede Art von digitalem Geschäftsmodell mittelfristig und langfristig einen positiven Nutzen daraus ziehen wird. Also man hat das gemerkt natürlich ganz massiv mit Firmen wie Zoom, Firmen wie Slack, die plötzlich massentauglich wurden. Ja. Die waren davor einer kleinen Nische vorbehalten. Jetzt kennen auch meine Großeltern mittlerweile Zoom oder haben eine WhatsApp-Videotelefonie schon einmal durchgeführt. Also alle Geschäftsmodelle, die im digitalen Bereich tätig sind, ich glaube, dass man da jetzt in dieser Zeit erstmals auch wirklich gemerkt hat, viele dieser Modelle funktionieren und die funktionieren schon wahnsinnig gut. Und es steigert einfach die Produktivität, es macht die Dinge effizienter, es wickelt Prozesse besser ab. Deswegen, da glaube ich stark daran.
Alles klar, das war Felix Oswald, Mitgründer und CEO des Wiener EduTechs Go Student, im Gespräch über Distance Learning und die Zukunft der digitalen Schule. Danke Felix, dass du dabei warst.
Danke dir, Jakob.
Genau, und euch da draußen, liebe Zuhörer, auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wenn ihr euch für News aus den Bereichen Entrepreneurship, Innovation und Nachhaltigkeit interessiert, dann klickt gerne mal rein auf trendingtopics.at und auf techandnature.com. Das war's für dieses Mal. Bis nächste Woche, wenn wir uns mit einer neuen Ausgabe von Zebras und Unicorns melden. Bis dann und ciao.